Parag. Am Thanksgiving-Morgen 2021 postete ein Mitglied des Twitter-Boards etwas Merkwürdiges. Die britische Geschäftsfrau Martha Lane Fox, seit 2016 Board-Mitglied, wünschte allen einen schönen Feiertag, mit denen ich das Glück habe, in den Staaten zusammenarbeiten zu dürfen. Die Baroness und Philanthropin Lane Fox, Mitglied des britischen Oberhauses, die zu den Hochzeiten der Dotcom-Blase ein Unternehmen gegründet hatte, verlieh dem Twitter-Board eine etwas internationalere Note. Obwohl sie selbst kein Thanksgiving feierte, ließ sie es sich nicht nehmen, die US-Kollegen aufzulisten, denen sie für die Zusammenarbeit dankbar war. Leslie Berland, Sean Edgett, Vijaya Gad, Jen Christie und Delana Brand, die Leiter der Personalabteilung, sowie Ned Siegel. Ein Name fehlte auffälligerweise: Jack Dorsey. Für Mitarbeiter, die die Aktivitäten des Boards im Blick hatten, war das ein deutliches Signal, dass mit ihrem Boss etwas nicht stimmte. Manch einer fragte sich, was hat Jack denn jetzt schon wieder gemacht? 4 Tage später, am 29. November, war Dorsey nicht länger an der Spitze von Twitter. Die Info sickerte zur Presse durch, ehe Dorsey die Möglichkeit hatte, sie intern zu verkünden, und so fanden die Twitter-Mitarbeiter nach dem Aufstehen ihre gesamte Timeline voller Meldungen über Dorseys Ausscheiden vor. Fieberhaft suchten sie auf Workplace, Slack oder in ihren Gruppenchats nach irgendeiner Art von Bestätigung der Meldungen. Doch Lena Fox und ein paar andere Board-Mitglieder, die in die Nachfolgeüberlegungen eingeweiht gewesen waren, sowie eine Handvoll Führungskräfte, denen Dorsey vertraute, hatten sich zurückgehalten. Früher in diesem Monat hatte sich Dorsey in das Quartalsmeeting des Boards eingewählt und mit düsterer Miene verkündet, dass er als Geschäftsführer zurücktreten werde. Mehrere Mitglieder, die nichts von den Plänen des Governance Committees gewusst hatten, reagierten geschockt auf diese unerwartete Ankündigung. Nicht lange aber, und die Nachricht wirkte zunehmend plausibel. Dorsey war immer ernüchterter gewesen, und wenn er sich überhaupt bei Meetings blicken ließ, wirkte er mürrisch und wortkarg. Doch eine letzte Forderung an das Board hatte er noch. Parag Agrawal sollte sein Nachfolger sein. Einige der Boardmitglieder zögerten zuerst. Agrawal war für sie dieser 37-jährige zurückhaltende Entwickler, der sich im Hintergrund abmühte, die marode Infrastruktur der Firma zu retten, während die Chefs aus dem Produkt-, Finanz- und Policy-Bereich die Schlagzeilen machten. Gut, man hatte ihn bei Nachfolgeplänen für Twitter als kurzfristigen Ersatzmann angedacht, sollte Dorsey unerwartet aussteigen, aber einige im Board befanden, Agrawal müsse sich erst noch entwickeln, bevor er Chef werden könnte. In den meisten großen Firmen gab es standardmäßig Pläne für den Eventualfall und Ersatzkandidaten für wichtige Führungspositionen. Doch es war eine Sache, sich eine unerfahrene Führungsperson übergangsweise in einem Posten vorzustellen und eine ganz andere, ihr den Job dauerhaft zu überlassen. Manche hielten es für das Beste, offiziell nach einem Nachfolger für Dorsey zu suchen. Doch der blieb hartnäckig und ließ dem Board kaum Zeit, sich Alternativen zu überlegen. Indem er sich sofort zurückzog, zwang er ihnen förmlich seinen Willen auf. Entweder sie nahmen Agrawal oder sie standen ohne festen CEO da, was es so aussehen lassen würde, als wären sie nicht gut vorbereitet. Was das für die Entwicklung der Firma und den Aktienpreis bedeuten würde, würde sich dann zeigen. Das Board, das so lange hinter Dorsey gestanden hatte, entschied, seinen Forderungen zum Teil nachzugeben. Man würde kein Personalberatungsunternehmen beauftragen. Es würde keinen offiziellen Suchprozess geben, keine Bewerbungsgespräche mit anderen Kandidaten. Stattdessen konnten die Boardmitglieder Namen von Managern in den Raum werfen, die sie für geeignet hielten, und die anderen würden dann darüber nachdenken. Der langjährige Vorständler David Rosenblatt, der die Werbeplattform DoubleClick geleitet hatte, bevor Google sie 2008 für 3,1 Milliarden US-Dollar aufkaufte, hatte Dorseys Rückkehr zu Twitter 2015 gemanagt. Er schlug vor, Führungspersonen aus anderen Social-Media-Firmen zum Gespräch einzuladen. Andere waren dafür, Agrawal den Spitzenposten interimsweise anzubieten, solange man auf der Suche nach einer dauerhaften Besetzungslösung sei. Ohne wirkliche Alternative sahen sie sich am Ende gezwungen, sich auf Agrawal zu einigen. Am Montag nach Thanksgiving, dem 29. November, legte man dem introvertierten Technologiespezialisten einen mit heißer Nadel gestrickten Brief vor. Das Board geht davon aus, dass Sie als CEO der Firma einen enormen Beitrag leisten könnten, schrieb der Verwaltungsratschef Brett Taylor darin. Der Text bestand hauptsächlich aus Standardformulierungen, skizzierte aber auch die Gesamtvergütung, die, typisch für einen Top-Job im Silicon Valley, erklecklich war. Man bot Agrawal ein Gehalt von $1 Million an, sowie Aktien im Wert von 12,5 Millionen US-Dollar, die er mit der Zeit verdienen würde. Im Falle einer plötzlichen Entlassung würde er weich fallen. Er würde seine Aktien schneller ausbezahlt bekommen und zudem Abfindungszahlungen erhalten. Den Brief nutzte Taylor auch als Seitenhieb gegen einige von Agrawals Kritikern, indem er schrieb: Hier soll noch einmal betont werden, wie sehr das Board sich freuen würde, sollten Sie diese neue Führungsrolle annehmen. Nachdem die Gerüchte über Dorseys Ausscheiden schon seit den Morgenstunden des 29. November durchs Netz schwirrten und auf der Startseite aller größeren US-amerikanischen Nachrichtenseiten zu finden waren, äußerte er sich schließlich selbst. Ich weiß nicht, ob es schon jemand mitgekriegt hat, aber ich bin bei Twitter zurückgetreten, lautete sein sarkastischer Tweet kurz vor 8 Uhr morgens, darunter ein Screenshot seine Abschiedsmail, die er kurz davor an die Mitarbeiter geschickt und in der er auch Agrawals Ernennung verkündet hatte. Betreff: Fly, fliegen. In der Mail hieß es: Parag hat hier als Entwickler angefangen, dem unsere Arbeit sehr am Herzen liegt, und jetzt ist er unser CEO. Mein Weg war ähnlich, er hat es besser gemacht. Wie Taylor sorgte Dorsey dafür, dass es so aussah, als stehe das Board geschlossen hinter Agrawal. Das Board hat sorgfältig alle Optionen geprüft und einstimmig Parag ernannt, ließ Dorsey die Angestellten wissen. Ich habe ihn schon vor einiger Zeit ausgewählt, da er ein so tiefes Verständnis der Firma und ihrer Bedürfnisse hat. Parag war an jeder wichtigen Entscheidung beteiligt, die diese Firma wieder auf die Erfolgsspur gebracht hat. Er ist ein neugieriger, forschender, vernünftiger, kreativer, fordernder, selbstkritischer und bescheidener Mensch. Das Loblied auf Agrawal wirkte auf diejenigen, die die beiden kannten, aufrichtig. Wenngleich von einer sorgfältigen Prüfung aller Optionen durch das Board keine Rede sein konnte, vielmehr war alles Knall auf Fall gegangen, und zwar, weil Dorsey es so gewollt hatte. Die Angestellten waren verunsichert. Die Verkündung von Dorseys Abgang unmittelbar nach dem Feiertag wirkte abrupt und schlecht getimt. Lauerte da ein weiterer aktivistischer Investor wie Elliot im Hintergrund, der Dorsey zwang, den Hut zu nehmen, bevor er bereit dazu war? Die meisten Mitarbeiter bei Twitter wussten nicht, dass Dorsey im zurückliegenden Jahr kaum noch Präsenz gezeigt hatte. Noch überraschter war die Belegschaft darüber, dass Agrawal nun die Spitzenposition besetzen sollte. Er war in der Firma keine erkennbare Führungspersönlichkeit und viele Mitarbeiter hätten, wenn sie von Dorseys Rücktrittsplänen gewusst hätten, eher auf Baikpur, Siegel oder Gadd als Nachfolger getippt. Baikpur hatte das Produkt im Griff, Gadd war seit Jahren Dorseys Frau der Wahl und hatte sich um einige der schwierigsten politischen Themen des Unternehmens gekümmert, und Siegel schien bestens darauf vorbereitet zu sein, das Unternehmen zu führen, nachdem er es während der tumultreichen Pandemie weitgehend in den schwarzen Zahlen gehalten hatte. Die meisten Angestellten kannten Agrawal kaum, wenn überhaupt. Und wenngleich Dorsey ihm zuschrieb, Twitter wieder auf Kurs gebracht zu haben, war sein Verdienst für viele Mitarbeiter nicht erkennbar. Das wollte Agrawal nur zu gerne ändern. Mitte November, kurz nachdem man ihm den Job bei Twitter angeboten hatte, aber noch vor der offiziellen Verkündung, rief er einen Vertrauten an, um ihm mitzuteilen, dass Dorsey bald zurücktreten werde. Er selbst werde Twitters neuer CEO und er wolle besprechen, wen er als erstes entlassen sollte. Agrawal plante, die Firma umzustrukturieren und zu optimieren und dabei mehrere Führungsleute loszuwerden. Darunter waren auch einige seiner engsten Freunde und Twitter-Mitarbeiter der ersten Stunde. Aber Agrawal war kein sentimentaler Mensch. Er glaubte, das tun zu müssen, was am besten für die Firma war, und das hieß, einen radikalen Wandel einzuleiten, um das Unternehmen neu zu beleben. »Ich brauche deine Hilfe«, erklärte Agrawal seinem Freund. Wenn er eine schwierige Entscheidung zu treffen hatte, ließ er gerne einen Vertrauten die Pros und Kontras durchargumentieren. Agrawal beschäftigte sich gerne mit den Gegenargumenten zu seinen eigenen Ansichten und wollte darüber diskutieren, wie man sowohl Verbündete als auch Feinde loswerden konnte. In seiner Vorstellung war niemand, nicht einmal er selbst, wichtiger als Twitter. Außerdem musste er sich noch überlegen, was er mit seinem eigenen kleinen Team machen wollte. Obwohl er der technische Leiter des Unternehmens war, unterstanden ihm weniger als 40 Mitarbeiter direkt. Diese ungewöhnliche Konstellation brachte wenig Personalverantwortung mit sich. Seine Gegner warfen ihm deshalb vor, er sitze im Elfenbeinturm und habe überhaupt keinen Zugang zu den eigentlichen Mitarbeitern der Firma. In nur wenigen Tagen würde Agrawal, der es in der Tat stets vermieden hatte, Leute zu managen, für über 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich sein. Sein kleines Team würde in Zukunft jemand anderes übernehmen müssen. Als er über die verschiedenen Personalien nachdachte, kam ihm eine andere, gewagte Idee in den Sinn. Warum nicht gleich die gesamte Firma umstrukturieren? Ein Umbau der Unternehmensführung könnte die Blockaden lösen, die Dorsey während seiner zweiten Zeit als Chef so geplagt hatten, und die Firma agiler machen. Twitter litt darunter, dass 3 Männer für verschiedene Bereiche des Produkts zuständig waren. Baikpur, der die User-Seite der Plattform betreute, Fork im Bereich Werbetreibende und Agrawal selbst für die Infrastruktur. Alle 3 waren auf Dorsey ausgerichtet, buhlten um seine Aufmerksamkeit und versuchten, ihn von ihren Entscheidungen zu überzeugen, selbst als er sich immer mehr zurückzog. Das Entwicklerteam unter der Leitung des altgedienten Twitter-Fans Mike Montano und das Design-Team, das von einer ehemaligen Facebook-Führungskraft namens Stanley Davis geleitet wurde, hingen irgendwo dazwischen, wobei beide ebenfalls Dorsey unterstellt waren, aber an verschiedenen Teilen des Produkts arbeiten sollten. Diese verschachtelte Struktur machte die Weisungslinie unübersichtlich. Agrawal kam sie vor wie die Hydra. Er hatte es nicht nötig, das Ego von jemandem zu streicheln, indem er hübsche Top-Jobs verteilte, und er wollte keine Zeit damit vergeuden, herauszufinden, wer hier schlechte Entscheidungen traf. Was er wollte, waren ein paar effektive Stellvertreter und klare Verantwortlichkeiten, wenn etwas schief ging. Ihm schwebte vor, die Führungsriege von Twitter auf nur 3 Personen einzudampfen, inklusive ihm selbst. Der Freund am Telefon war baff. Agrawals Zeitplan für die Entlassung der Manager und die Überholung der Firma war ehrgeizig. Er hatte einiges vor und konnte es kaum erwarten, loszulegen. Agrawal hatte über ein Jahrzehnt auf diese Rolle hingearbeitet. Er wuchs im damaligen Bombay als Kind einer Akademikermutter auf, die Wirtschaft unterrichtet hatte. Sein Vater kam aus der Wissenschaft und arbeitete für die Atomenergiebehörde der indischen Regierung. Zuerst wandelte Agrawal auf den Spuren seines Vaters und ging aufs Atomic Energy Junior College in Mumbai. Bald schon wandte er sich jedoch der Computerwissenschaft zu. Als einer der besten Absolventen seines Jahrgangs schloss er sein Studium am Indian Institute of Technology in seiner Heimatstadt ab und ging 2005 in die USA für ein PhD-Programm an der Stanford University. Die indischen Technologieinstitute genossen im Silicon Valley ein hohes Ansehen, weil sie außergewöhnlich gute Ingenieure hervorbrachten, und der überaus souveräne und entspannte Student Agrawal wurde in Stanford mit offenen Armen aufgenommen. Er zog mehrere Professoren in Betracht, bevor er sich einem Forschungsteam zum Thema Datenmanagement unter der Leitung von Jennifer Wydom anschloss. In seinem 3. Forschungsjahr nahm Wydom ein Sabbatical, um zu reisen. Sie war das gesamte Jahr über unterwegs und wegen des schlechten Internets an einigen ihrer entlegenen Reiseziele von ihren Studierenden isoliert. Manche gerieten ohne ihre Betreuung ins Straucheln. Nicht jedoch Agrawal, der vielmehr ganz in seiner Unabhängigkeit und in seinen Fähigkeiten aufging, wie sich Wydom erinnerte. Bevor er seine Dissertation abschließen konnte, erhielt Agrawal ein spannendes Angebot, nach San Francisco zu ziehen und für Twitter zu arbeiten, eine noch junge Social-Media-Firma, die ein Jahr nach seinem Umzug in die USA gegründet worden war. Es handelte sich dabei nicht um einen der typischen Tech-Riesen, die sich normalerweise die Stanford-Absolventen unter den Nagel rissen, von denen sich viele von den lukrativen Gehaltsaussichten bei Google oder Facebook ködern ließen. Doch dafür bot man Agrawal dort die Art von Datenbankarbeit an, für die er sich schon immer interessiert hatte. »Keine Angst, ich werde die Doktorarbeit fertig schreiben«, versprach er Wildem. Im Oktober 2011 stürzte er sich dann in die Arbeit bei Twitter. Er brauchte ein Jahr, um die Dissertation abzuschließen und kehrte für ein paar Monate nach Stanford zurück, um sich voll darauf zu konzentrieren. Als Wildem 2012 die Betreuung abschloss, feierte Agrawal das mit einem seiner seltenen Tweets. »Endlich«, schrieb er zu einem Foto seiner fertigen, unterzeichneten Arbeit. Agrawal beteiligte sich selten an dem konfliktfreudigen, albernen Hochgeschwindigkeitsdiskurs auf Twitter. Wenn er überhaupt mal einen Tweet absetzte, dann für gewöhnlich, um Urlaubsfotos von seinem Instagram-Account zu teilen, Ausschnitte über seine Beziehung mit Vinita, einer Stanford-Kommilitonin, die er später heiraten sollte, oder um Twitters Meilensteine zu feiern, etwa 2013 den Stromausfall während des Super Bowls, der massenweise User auf die Plattform lockte, um sich darüber auszutauschen. Ab und an zeigte er sich auch als Fanboy von Elon Musk, retweetete dessen Posts über Raketenstarts oder das, was er über ein neues Tesla-Modell verriet. Im September 2015 teilte Agrawal ein Foto vom Launch-Event für das Model X, das Teslas Geschäftsführer dabei zeigte, wie er den neuen weißen elektrischen SUV präsentierte. Für eine gewisse Untergruppe von Entwicklern im Silicon Valley, die Agrawals Kollegen waren, stellte Musk den idealen Anführer dar. Ein visionärer Technokrat, der sich von Wissenschaft und Ingenieurskunst leiten ließ und in erster Linie seinen Instinkten folgte. 2018 versammelte Twitter seine gesamte Belegschaft im Moscone Center von San Francisco zu seinem allerersten One-Team-Event. Dorsey kam unter tosendem Applaus seiner Mitarbeiter auf die Bühne. Er steckte gerade mitten in seiner Guru-Phase und erzählte, dass er für die maximale Hydrierung morgens einen Salzsaft zu sich nehme. Dann forderte er die Mitarbeiter auf, unter ihren Stuhl zu schauen. Dort fanden sie Geschenktüten mit einer Wasserflasche Zitronensaft und einem Tütchen Salz. Agrawal gab begeistert den Zitronensaft und das Salz in seine Wasserflasche und nahm einen großen Schluck, noch bevor Dorsey die Rezeptur zu Ende erklärt hatte. »Nur eine Prise Salz«, empfahl er. Dorsey sah in Agrawal einen Vertrauten, jemanden mit einer ganzheitlichen Vision für Twitter, der sich überdies mit dessen Code auskannte. Die beiden trafen sich manchmal am Wochenende, wobei es Agrawal gelang, Dorsey aus der Reserve zu locken und mit ihm über die Zukunft der Plattform zu diskutieren. Dorsey schien Agrawals Direktheit zu schätzen, denn der hatte kein Problem damit, anderer Meinung als Twitters Gründungsvater zu sein und wirkte nicht eingeschüchtert von dessen Berühmtheit wie andere Mitarbeiter, die den CEO im Büro um ein Selfie baten. Schlichen andere Manager nur um Dorsey herum, konnte er von Agrawal ehrliche Antworten erwarten. Agrawal wiederum glaubte, dass er ein Händchen dafür hatte, Dorseys seltsame, idealistische Ideen in konkrete Pläne zu verwandeln, die das Unternehmen tatsächlich umsetzen konnte. Agrawal war auch gegenüber seinen Teamkollegen so unverblümt und seine tatkräftige Einstellung kollidierte gelegentlich mit anderen Entwicklern, die mit ihm arbeiteten. Er konnte störrisch sein. Und wenn sein Team nicht seiner Meinung war, setzte er manchmal trotzdem durch, was er wollte. Bevor er Chief Technology Officer wurde, erklärte er, dass die Firma besser nicht mehr ihre eigenen Server betreiben und stattdessen einen Cloud-Service wie Google Cloud oder Amazon Web Services nutzen sollte. Google und Amazon versprachen Flexibilität, sodass Firmen schnell expandieren konnten, ohne mehr Serverkapazitäten kaufen zu müssen, was Start-ups wie den umsatzstärksten Unternehmen der USA gleichermaßen die Möglichkeit gab, agiler zu agieren und sich nicht um die Wartung der Infrastruktur kümmern zu müssen. Genau so etwas wünschte sich auch Agrawal. Bei Twitter bekam man nicht schnell genug Server, um Projekte zu lancieren, und Agrawal war von dem langsamen Tempo genervt. Es gab nur ein Problem mit seinem Plan. Die Kosten. Twitters Methode, seine gesamte Infrastruktur selbst zusammenzubasteln und eigene Rechenzentren zu betreiben, kostete nur einen Bruchteil von dem, was Firmen wie Google oder Amazon verlangen würden. Doch Agarwal ließ nicht locker. Im Geheimen tüftelte er wochenlang an einem Plan, einen Vertrag mit Amazon einzugehen. Schließlich bekam ein anderer Manager Wind von den eventuellen Kosten und das Projekt wurde eingestampft. Als Agarwal Jahre später CTO wurde, konnte er seinen Plan endlich in die Tat umsetzen und schloss Verträge über hunderte Millionen Dollar mit Google und Amazon und das, obwohl Twitter weiterhin seine eigenen Rechenzentren betrieb. Agarwal gelang es oft, Dorseys Idealismus in konkrete Handlungen umzusetzen. Im Jahr 2019 twitterte Dorsey, dass er politische Werbung verbieten würde und überraschte damit seine Politikspezialisten. Er bat Harvey, eine neue Regel auf der Grundlage seiner Tweets auszuarbeiten, sagte aber, dass Agarwal das letzte Wort haben würde. Dorsey würde sich in eine stille Klausur zurückziehen. Dorsey war fasziniert von Bitcoin und suchte nach Möglichkeiten, die Blockchain, auf der die Kryptowährung basiert, in die sozialen Medien zu integrieren. Agarwal sah in ähnlichen dezentralisierten Technologien Potenzial und beide stimmten darin überein, dass Twitter aufhören sollte, die Inhalte händisch zu moderieren und Tweets rauszufischen, die gegen seine maßgeschneiderten Regeln verstießen. Letztlich müssten alle Tweets auf der Plattform bleiben und Algorithmen entscheiden, welche davon weit verbreitet werden und welche nur für eine kleine Gruppe sichtbar bleiben sollten, abgetrennt von den leistungsstarken Verteilungssystemen des Unternehmens. Außerdem wollten sie Twitter transparenter gestalten, sodass seine Nutzer verstünden, wie es funktionierte. In Treffen mit einer wechselnden Gruppe anderer Entwickler, die an die Macht der Dezentralisierung glaubten, also an die Idee, dass Technologie nicht von einer einzelnen Person oder Firma kontrolliert werden sollte, schmiedeten sie Pläne, um eine neue Vision von sozialem Netzwerk mit öffentlich zugänglichem Code zu bauen. Anstatt seine firmeneigenen Geheimnisse zu hüten, würde Twitter jedem verraten, wie es funktionierte. Das neue Twitter sollte sich auf ein Protokoll stützen, also im Grunde ein Webdienst sein, auf dem jeder aufbauen können sollte, ähnlich jenem, der als das Grundgerüst aller E-Mail-Dienste fungierte und es einem Google-Mail-Account erlaubte, sich mit einem von Yahoo zu verbinden. Es war ein gewagter Plan. Falls Dorsey und Agarwal Erfolg damit hatten, konnten sie womöglich das Ende der Social-Media-Imperien einläuten. Es gäbe keine Walled Gardens mehr, geschlossene Systeme unter der Herrschaft von Mark Zuckerberg. Keiner würde mehr Teile der Online-Identität anderer besitzen. Stattdessen würden die User sich problemlos mit nur einer Online-Identität zwischen Twitter, Instagram und TikTok hin und her bewegen und posten können. Dieser Plan könnte irgendwann auch dazu führen, dass Twitter sich nicht mehr mit seinen ständigen Ärgernissen herumschlagen müsste. Den nervigen Fragen von Kongressmitgliedern, warum dieser oder jener Tweet erlaubt sei, oder dem Umsatzdruck durch Werbetreibende und die Banker der Wall Street. Sich so ein Projekt zu trauen, würde gut zu Twitters Vision passen, ein gemeinnütziger Kommunikationsdienst zu sein. Das Projekt lief unter dem Namen Blue Sky, blauer Himmel, in den der Vogel aus dem Twitter-Logo eines Tages symbolisch frei abheben können sollte. Wir sehen uns neuen Herausforderungen gegenüber, die sich mit zentralisierten Lösungen kaum angehen lassen. So ist es beispielsweise unwahrscheinlich, dass eine zentralisierte Durchsetzung globaler Maßnahmen zur Bekämpfung von Missbrauch und irreführenden Informationen langfristig möglich ist, ohne eine zu große Last für die Menschen zu sein, schrieb Dorsey im Dezember 2019 zur Projektankündigung auf Twitter. Und weiter? Der Wert der sozialen Medien wandelt sich von der Bereitstellung und Entfernung von Inhalten hin zu Empfehlungsalgorithmen, die unsere Aufmerksamkeit leiten.